Bevor wir zu dem Kerngedanken auch der Ansprache kommen, möchten wir uns hineindenken in eine bestimmte Situation. Und zwar geht es um eine bürgerliche Familie. Sie haben drei Kinder und erziehen ihre Kinder mit dem Ziel, die Kinder eben für das Leben auch vorzubereiten. Das heißt, ihnen gewisse Werte auch mitzugeben. Man hat sich vorgenommen als Eltern, die Kinder eben auch zu fördern, ob es im Bereich des Sports ist. Man hat den Kindern auch die Möglichkeit gegeben, auch ein Musikinstrument zu lernen. Und eins der Kinder, es geht jetzt um die Tochter auch der Familie, als sie in die Pubertät gekommen ist, dann hat sie ja falsche Freunde, wie wir so sagen, auch bekommen. Und die Eltern haben gemerkt, dass das Kind einem gewissen schlechten Einfluss auch ausgesetzt ist. Und so hat immer mehr eine gewisse Entfremdung zwischen den Eltern und dem Kind auch stattgefunden. Man hat dann als Eltern festgestellt, dass man ja, hat die Schule in gewisser Weise schleifen lassen. Man hat sich geöffnet für Alkohol, für Drogen. Die Eltern haben versucht, die Tochter auch zu warnen. Aber sie hat innerlich blockiert und hat sich auch da nichts sagen lassen. Und eines Tages ist für die Familie etwas ja, sehr Schreckliches passiert. Die Tochter ist einfach abgehauen und für die Eltern war das in gewisser Weise ein absoluter Schock auch gewesen. Man hat sich auf die Suche gemacht nach der Tochter und sie hat aber die Nähe überhaupt abgelehnt. Und so haben sich die Eltern in gewisser Weise zufriedenstellen müssen. Ja, die Tochter ist jetzt weg. Aber wo befindet sich unsere Tochter? Das war der Gedanke, der die Eltern immer wieder auch durch den Kopf gegangen ist. Sie haben hier und da Hinweise bekommen, dass die Tochter auf der Straße lebt. Und so haben sie sich doch aufgemacht und haben gesagt, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass unsere Tochter, die eigentlich die Möglichkeit hat, im eigenen Haus hier zu übernachten, dass sie auf der Straße leben muss. Und sie gehen wieder auf die Suche. Und das Ganze bestätigt sich, dass die Tochter auch unter der Brücke schläft und dass sie nicht mal einen Schlafsack auch hat. Und das hat die Eltern wirklich ziemlich mitgenommen, aber die Tochter hat jede Hilfe der Eltern abgelehnt. Und so vergehen Jahre und die Situation verändert sich nicht. Nach einer gewissen Zeit bekommen die Eltern einen Hinweis, dass ihre Tochter ziemlich ja, herabgekommen ist, dass sie verwahrlost ist, dass man sie sogar schmutzig auch gesehen hat. Und das bewegt die Eltern so sehr, dass sie sich wieder auf die Suche nach der Tochter machen. Und sie treffen sich und sie sagen, weißt du, du bist in unserem Hause immer willkommen. Man hat der Tochter zugeredet, aber sie wollte nicht in das Haus zurückkommen. Und ich denke, wenn wir uns jetzt in diese Situation hineinversetzen, was mag wohl durch den Kopf, durch die Gedanken der Eltern alles auch in dieser Zeit gegangen sein. Da waren Gedanken, haben wir persönlich etwas falsch gemacht, dass die Tochter jetzt diesen Weg gewählt hat? Vielleicht wäre es an der einen oder anderen Stelle besser gewesen, wir hätten die Tochter nicht kritisiert. Wir haben aber doch gesehen, welchen Weg sie genommen hat. Und schlussendlich, wir wollten ihr doch irgendwie helfen. Aber natürlich, wenn man so etwas ansehen muss, dann haben wir auch in Strenge mit ihr sehr oft gesprochen. Daraus ergaben sich Wortwechsel. Es gab auch hier und da auch zu Streit. Wir wollen doch unsere Kinder eigentlich fürs Leben erziehen, dass sie im Leben zurechtkommen, dass sie im Leben, ja, persönlich zu Persönlichkeiten heranreifen, die andere Menschen führen können. Ich meine, wir haben uns immer gedacht, was soll eigentlich aus der Tochter werden, wenn sie mal selber eine eigene Familie gründen soll? Wie wird sie sich dann mit dem Mann verstehen, wenn sie selber unordentlich ist? Wir haben uns Gedanken gemacht, wenn sie mal selber Kinder bekommen, diese Kinder, die sollen doch gewisse Werte mitbekommen. Und das wollen wir doch unserer Tochter mitgeben. Und die Eltern kommen zu dem Fazit, ja, es gab hier und da Situation, da haben wir uns als Eltern falsch verhalten. Aber unser Motiv, das war doch aufrichtig gewesen. Wir wollten der Tochter doch nur eine Hilfe sein. Ich weiß nicht, ob wir uns in so eine Situation hineinversetzen können, wie es den Eltern tatsächlich auch zumute ist. Aber wisst ihr, ich möchte uns heute Morgen eine etwas unangenehme Wahrheit auch weitergeben. Die weggelaufene Tochter, die wir in diesem Beispiel gehört haben, das ist nicht die Ausnahme. Das ist die Regel. Die weggelaufene Tochter, das bist du persönlich und das bin ich. Wisst ihr, die Geschichte der weggelaufenen Tochter, die zeigt uns ganz eindrücklich, wie unser Verhältnis auch Gott gegenüber auch ist. In Jesaja 53, Vers 6 lesen wir, wir gingen alle in der Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg. Und meine Lieben, wenn wir jetzt das Verhältnis Gottes zu uns Menschen betrachten, dann müssen wir sagen, Gott, der hat doch das ganze Universum geschaffen. Der hat Himmel und Erde geschaffen. Und überhaupt hat er einem jeden Einzelnen von uns das natürliche Leben gegeben. Gott hat uns auch so fein als Menschen geschaffen, auch körperlich meine ich, dass jedes Glied so fein aufeinander abgestimmt ist. Wir haben die Möglichkeit, uns überhaupt zu bewegen auf dieser Erde. Wir haben die Möglichkeit zu denken. Wir haben die Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt auch zu gehen. Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Und wir empfinden, wenn wir geliebt werden, aber wir empfinden genauso, wenn wir von anderen abgelehnt werden. Und all das ist uns überhaupt nicht einerlei. Ja? Das geht uns wirklich an die Substanz, wirklich ans Innere, wenn wir persönlich abgelehnt werden. Aber Gott von seiner Seite, er hat sich doch uns Menschen doch immer so gezeigt, dass er uns, ja, erstens geschaffen hat nach seinem Ebenbild, aber dann auch alle Vorkehrungen getroffen hat, dass wir überhaupt auch auf unserer Erde leben auch können. Und bisher und doch erlebt Gott immer wieder die gleiche Situation. Obwohl er den Menschen all das Gute Tag für Tag zukommen lässt, lebt der Mensch aber Gott gegenüber in dieser Art, dass er sagt, Gott, was ist das überhaupt? Ich brauche doch Gott nicht. Ich lebe einfach in den Tag hinein, ich meistere einfach mein Leben, ich gehe so meinen Weg, gehe zur Schule, fange das Studium an, gehe weiter zur Arbeit, gründe eine Familie, zeuge Kinder. Wozu brauche ich überhaupt Gott? Und wisst ihr, aus der Sicht Gottes ist es, ja, so wie wir in diesem Beispiel kurz die Eltern auch betrachten durften. Es ist sehr, sehr schmerzlich, sehr schmerzhaft für Gott, dass der Mensch ihm immer wieder die kalte Schulter zeigt. Wir kennen diesen Ausdruck. Und es scheint so, als ob alle Liebesbeweise Gottes für den Menschen so selbstverständlich ist. Er nimmt es einfach so selbstverständlich an und er dankt Gott in keiner Weise. Ja, viel, viel mehr der Mensch in seiner Überheblichkeit, der klopft sich eigentlich noch auf die Schulter und sagt, schau mal, zu was ich überhaupt in meinem Leben schon alles gebracht habe. Das heißt, der Mensch, der ignoriert permanent Gott, den Schöpfer. Das heißt, er lebt so, als ob es Gott überhaupt nicht gibt. Und wir müssen uns an dieser Stelle vielleicht die Frage stellen, wie ist es Gott überhaupt zumute, wenn er immer wieder von den Menschen diese kalte Schulter, diese Abweisung auch erfährt. Ich weiß nicht, wie es uns Menschen geht. Ich glaube, wir wären doch bestimmt irgendwann mal an dem Punkt, dass wir sagen würden, Mensch, ich würde mal die Person, weißt du, so mal richtig durchschütteln und sie irgendwie zur Besinnung kriegen und ihr erklären, sag mal, siehst du nicht, wie die Tatsachen tatsächlich geschaffen sind. Du lebst in einem völligen Tunnelblick. Und wisst ihr, von dieser menschlichen, vielleicht Verhaltensweise, wollen wir jetzt unseren Blick auf Gottes Handeln mit uns Menschen auch lenken. Und wir wollen jetzt einfach betrachten, wie Gott durch die Geschichte der Menschheit eben sich den Menschen gegenüber auch verhalten hat. Und ich habe das Thema für heute überschrieben, Gott reich an Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das ist eine Eigenschaft Gottes. Sie bezeichnet im Prinzip das ganze Sein, das Denken unseres Gottes. Und wir haben einige Schriftstellen, die das Ganze auch sehr deutlich hervorheben. Ich habe jetzt nun mal zwei mitgebracht. 2. Mose 34 von Vers 4. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren, stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinerne Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr in einer Wolke hernieder, trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Hier stellt sich Gott selber Mose vor. Und er spricht von sich, einmal Herr, Herr, Gott. Und dann kommt die erste Beschreibung, die auf ihn zutrifft, dass er sagt, barmherzig. 5. Mose 4, Vers 31. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Nun, wenn wir Gottes Barmherzigkeit irgendwie mit menschlichen Worten beschreiben wollen, wie würden wir das Ganze einander erklären? Man könnte so sagen, dass Gottes Barmherzigkeit, sie bezieht sich auf Gottes Mitgefühl und sein Mitleid auch mit den leidenden Menschen. Es zeigt aber auch seine Bereitschaft, den Menschen immer zu helfen und sie persönlich auch zu trösten. Barmherzigkeit drückt sich aus, besonders auch in Nöten, dass Gott immer bereit ist, uns persönlich auch zur Seite zu stehen. Barmherzigkeit, das ist auch ein Ausdruck seiner Liebe auch zu uns Menschen. Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich aber auch in den sehr verwandten Wörtern, zum Beispiel der Gnade, seiner Güte, ja, dass Gott bereit ist, auch alle Vergehen, alle Schuld, alle Sünde des Menschen auch zu vergeben, wenn der Mensch eben zu ihm kommt und das Ganze auch ja anerkennt. Und wir können so sagen, Gott ist immer bereit, den Menschen zu vergeben, er ist barmherzig und er möchte den Menschen eine zweite Chance auch geben. Wir können aber auch Barmherzigkeit vielleicht so beschreiben, Barmherzigkeit, das ist praktische, tätige Liebe. Es ist nicht nur eine Behauptung, sondern Gott wird wirklich tätig. Er wird barmherzig auch dem Menschen gegenüber. Und jetzt wollen wir in eine Geschichte einsteigen. Das ist eine etwas längere auch Beschreibung. Und zwar, wir kennen die Zusammenhänge, dass Gott das Volk Israel, angefangen auch von Abraham an, auserwählt hat zu einem Volk, hat mit ihm auch einen Bund geschlossen. Aber das Volk Israel, das Volk Juda, sie haben sich nicht an die Satzungen Gottes auch gehalten. Und jetzt wird uns eine Situation aus Nehemia auch beschrieben. Und zwar, das Volk Juda, das wurde 605 das erste Mal auch in die Verbannung nach Babel auch gebracht durch Nebukadnezar. Und als eben die festgesetzte Zeit vorüber war, sind einige des Volkes Israel zurückgekommen. Und es gab insgesamt drei Aufrufe und so ist das Volk nach und nach auch nach Jerusalem zurückgekommen. Und unter anderem wird auch der Schriftgelehrte Esra erwähnt, aber auch Nehemia, der dann auch angeordnet hat, die Stadtmauern auch zu bauen. Und jetzt wollen wir in Nehemia 9 auch eintauchen und hier einige Verse auch gemeinsam lesen. Das Volk Israel, es ist jetzt eben zusammengekommen und sie erkennen ihre Schuld vor Gott auch an und sie tun auch hier Buße. Das wird uns in den ersten drei Versen auch beschrieben. Und jetzt wollen wir ab dem 5. Vers in diese Geschichte auch eintauchen. Und ich habe jetzt eins gemacht, wir wollen jetzt sehr gerne natürlich unsere eigene Bibel aufschlagen, aber wenn jemand keine hat, dann könnte ich hier vorne natürlich schauen. Und ich habe manche Texte in blauer Schrift hinterlegt. Das ist immer das Handeln Gottes dem Menschen gegenüber. Das Denken Gottes, können wir so sagen, ja, dem Menschen gegenüber. Und dann werden wir aber auch einige rote Passagen sehen, das ist das Handeln des Volkes Israel. Und wir tauchen jetzt hier ein. Nehemiah 9 von Vers 5. Und die Leviten sagten, auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobet den Namen deiner Herrlichkeit, der über allen Preis und Ruhm erhaben ist. Und jetzt wollen wir merken, die erste Beschreibung. Herr, du bist es allein. Du hast den Himmel und aller Himmel gemacht mit all ihrem Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist. Du machst alles lebendig. Und das himmlische Heer betet dich an. Und du bist der Herr Gott, der du Abraham erwählt und ihn von Ur in Chaldea weggeführt und Abraham genannt hast und sein Herz treu vor dir gefunden und einen Bund mit ihm geschlossen hast, seinem Nachkommen das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Kirgasiter zu geben. Und jetzt wird weiter beschrieben, wie Gott ist. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört und Zeichen und Wunder getan und Pharao und allen seinen Knechten und allem seinen Volk seines Landes, denn du erkanntest, dass sie hochmütig gegen sie waren und hast dir einen Namen gemacht, wie er jetzt ist. Und hast das Meer vor ihnen zerteilt, so dass sie mitten im Meer trocken hindurchgingen und ihre Verfolger in die Tiefe geworfen, wie Steine in mächtige Wasser. Und jetzt wird uns weiter beschrieben in einigen Versen. Und sie geführt bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen auf dem Weg zu leuchten, den sie zogen. Du bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast mit ihnen vom Himmel geredet und ein wahrhaftiges Recht und ein rechtes Gesetz und gute Gebote und Ordnungen gegeben und ihnen deinen heiligen Sabbat kundgetan und ihnen durch dein Knecht Mose Gebote, Ordnungen und Gesetze geboten und hast ihnen Brot vom Himmel gegeben, als sie Hunger hatten und Wasser aus dem Felsen, als sie Durst hatten, und ihnen gesagt, sie sollten hineingehen und das Land einnehmen, über dem du deine Hand zum Schwur hobst, um es ihnen zu geben. Und jetzt wird uns die Reaktion, das praktische Leben des Volkes Israel berichtet. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, sodass sie dein Geboten nicht gehorchten. Und sich weigerten zu hören und auch nicht an deine Wunder dachten, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und gaben sich ein Oberhaupt, indem sie sich in ihrer Ungeduld zu ihrer Knechtschaft zurückwandten. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerung verübten, dennoch verließest du sie nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit, und die Wolkensäule wich nicht von ihnen. Bei Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihn auf dem Weg zu leuchten, den sie zogen. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Manna versagtest du ihrem Mund nicht, und gabst ihnen Wasser, als sie Durst hatten. 40 Jahre lang versorgtest du sie in der Wüste, sodass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider veralterten nicht, und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreich und Völker und teilte sie hierin und dahin, sodass sie das Land Sihons einnahm, des Königs von Heschbon, und das Land Ox, des Königs von Baschan. Und du vermehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, das du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie einziehen und es einnehmen sollten. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein, und du demütigtest die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, vor ihnen und gab sie in ihre Hände, ihre Könige und ihre Völker im Land, damit sie mit ihnen taten nach ihrem Willen. Und sie gewannen feste Städte und fruchtbares Land und nahmen Häuser in Besitz, voll von allerlei Gütern, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und Bäume, von denen man isst in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir, verwarfen dein Gesetz und ermordeten deine Propheten, die ihnen bezeugten, dass sie zu dir umkehren sollten, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel. Und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. So überließest du sie in die Hand ihrer Feinde, damit sie über sie herrschten. So schrien sie dann wieder zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel und errettetest sie vielmals nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz umkehren sollten. Aber sie waren hochmütig und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechtsvorschriften, durch die ein Mensch lebt, wenn er sie befolgt. Sie kehrten dir den Rücken, wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Du warst viele Jahre geduldig mit ihnen und ließest ihn bezeugen durch deinen Geist in deinen Propheten. Aber sie verschlossen ihre Ohren. Darum hast du sie in die Hand der Völker in den Ländern gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie weder ausgerottet noch sie verlassen. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Das ist eine kurze Zusammenfassung eines ziemlich langen Zeitabschnittes. So, und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, wenn wir das Ganze lesen und hören. Also für mich hat es so einen tiefen Eindruck auch gemacht. Wisst ihr, wenn wir so die Bibel auch im Alten Testament so irgendwie einzelne Kapitel lesen, ja, dann merken wir, Gott hat immer wieder irgendwie helfen wollen, aber diese Prozesse, die sind ja sehr langsam auch gegangen, ja, das Volk sich wieder von Gott abgewandt hat. Das war nicht von heute auf morgen, ja. Und wenn wir so im Alten Testament lesen, dann wird es vielleicht uns nicht so ganz bewusst tatsächlich diese Tragik. Aber wenn wir hier so kompakt die Geschichte durchlesen. Also mir ist es wirklich durch und durch gegangen. Wir sehen hier die große Geduld Gottes mit uns Menschen. Und immer wieder, wenn wir aufmerksam gelesen haben, hieß es, aber seine Barmherzigkeit, ja, seine Barmherzigkeit hat nicht aufgehört. Und er hat sich erinnert an den Bund mit Abraham. Und er hat nicht nachgelassen und hat trotzdem ein Überrest, ja, dem Volk Israel auch gelassen. Aber nun, meine Lieben, ist ja die Frage, Gott hat ja in Jesus Christus uns eine ganz besondere Offenbarung gegeben. Ja? Gott selber ist auf die Erde gekommen und hat jetzt den Menschen gesucht. Der Mensch, der von ihm sozusagen auf der Flucht war, der von ihm nichts wissen wollte, der in Sünde, in Schuld eigentlich geknechtet war. Gott hat ja von Grundlegung der Welt einen Heilsplan zurechtgelegt. Und in Jesus Christus kommt jetzt Gott selber auf unsere Erde. Er wird Mensch und er sucht jetzt dich und er sucht auch mich. Und wir haben genügend Schriftstellen, wo es heißt, dass Gott jeden Menschen retten möchte. Gott möchte jedem Menschen die Gnade erweisen. Aber ich möchte uns jetzt mal die Frage stellen, wird jeder der Menschen die Güte und die Barmherzigkeit Gottes tatsächlich annehmen? Aus der Schrift heraus lesen wir immer wieder, dass Menschen auch das ganz bewusst auch ablehnen. Und wir wollen jetzt einige Verse kurz zusammenfassen, was eigentlich das Evangelium auch ist. Das beschreibt Apostel Paulus in Epheser 2, Verse 4 und 5. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Und dann dieser wichtige Satz, aus Gnade seid ihr gerettet worden. Ein paar Verse später, von Vers 8 beginnend, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Aus diesen Versen merken wir schon, dass Gott allen Menschen barmherzig, eigentlich seine Barmherzigkeit erweisen möchte, weil er seinen Sohn ja auf die Erde gesandt hat. Aber der Mensch, er kann nur dieser Barmherzigkeit Gottes erlauben, wenn er das Werk Jesu Christi im Glauben annimmt. Das ist die Voraussetzung. Und dann haben wir noch eine sehr wichtige Schriftstelle aus dem Alten Testament. Da sagt der Prophet Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, dann wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wisst ihr, der Mensch, der seine eigene Verlorenheit, Sündhaftigkeit vor Gott, vor dem heiligen Gott erkennt, der wird nicht nur bei dem Gedanke stehen bleiben, dass er sagt, ja danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, ich nehme das Geschenk gerne an, ich glaube auch an das, was du für mich getan hast. Aber schlussendlich möchte ich doch mein eigenes Leben leben und ich werde eben weiter in Sünde auch leben. Das ist völlig unmöglich. Ja? Der Prophet Jesaja sagt so ganz klar und deutlich, der Gottlose verlasse seinen Weg. Das heißt, mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt geht etwas sehr Grundlegendes in dem Herzen des Menschen vor. Derjenige, der wirklich bereit ist, umzukehren, der bekommt ja neues Leben von Gott. Und dieses Umkehren, das bedeutet auch dem vorherigen Lebenswandel ganz klar auch abzusagen. Und er sagt hier so ganz klar und deutlich, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zu dem Herrn. Und dann so wichtig, und dann wird er sich über den Menschen erbarmen. Das heißt, wir können das eine von dem anderen überhaupt nicht trennen. Und wir können zu dem Punkt auch kommen, einerseits natürlich, unsere Sünde, unsere Schuld, sie mag noch so groß sein, wenn der Mensch bereit ist, umzukehren, wirklich aufrichtig, dann wird Gott ihm die Barmherzigkeit auch erweisen. Er wird ihm alles vergeben. Und meine Lieben, den Menschen sogar, die Bibel sagt, Recht sprechen. Das heißt, ihn in den Stand versetzen, dass der Mensch überhaupt nicht gesündigt hätte. Das ist ein ganz, ganz wundervoller Gedanke. Wir sind vor Gott dann gerecht gesprochen. Wunderbar. Aber wir müssen auch so sagen, auf der anderen Seite, der Mensch, wenn er seinen Zustand erkannt hat, er wird wirklich die Barmherzigkeit Gottes nur erfahren, wenn er bereit ist, von dem falschen Weg auch umzukehren. Wir haben die Geschichte des Volkes Israel betrachtet, wie Gott dem Volk Israel so barmherzig und gnädig war. Wir haben in dem Neuen Testament eine Begebenheit, die haben wir in der Einleitung auch gelesen, von Apostel Paulus. Und wir wollen nochmal ganz kurz auch diesen Gedanken durchlesen und wollen einfach auch hier uns nochmal hineindenken, wie Apostel Paulus gehandelt hat und welche große Barmherzigkeit Gott ihm gegenüber erwiesen hat. Er sagt persönlich so, 1. Timotheus 1 von Vers 12, ich danke unserem Herrn Jesus, Christus Jesus, der mich stark gemacht und mich für treu erachtet und in das Amt eingesetzt hat. Und jetzt beschreibt er sich, der ich zuvor ein Lästerer, ein Verfolger und ein Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend und im Unglauben getan. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und das Wort ist gewiss wahr und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Und dann führt er weiter auch aus, dass er sagt, damit Jesus Christus an mir, dem Ersten, alle Geduld erzeige. Zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Und dann geht er wieder zum Lob und Dank über. Es ist so wunderbar, dass Apostel Paulus sich hinstellt, dass er sagt, Christus ist ja für alle Sünder gekommen, aber so wie ich mich verhalten habe, ich bin eigentlich der Schlimmste von allen. Aber er rühmt sich nicht dessen, wie schlimm er war, sondern er rühmt sich eigentlich der Barmherzigkeit Gottes, ja, und sagt, eigentlich sollte es für alle, die noch das Ganze lesen werden, die zum Glauben kommen sollten, so eine Ermutigung sein, dass Gott an mir so viel Geduld erwiesen hat. Unser Gott, er ist reich an Barmherzigkeit. Und wir können nochmal zusammenfassen, wie schlimm deine eigene Verfehlung, wie schlimm deine eigene Sünde ist. Gott ist bereit, dir persönlich zu vergeben. Aber nun stellt sich weiter die Frage, was bedeutet eigentlich die Barmherzigkeit Gottes für uns im ganz praktischen Leben? Wir sind nun an Christus gläubig geworden und die Frage ist, wie sollen wir eigentlich unser Leben ausrichten? Und wir sind ja aktuell am Mittwoch betrachten wir ja die Bergpredigt und ich gehe jetzt einige Verse schon vor und möchte uns einige Verse jetzt auch hier einblenden. Matthäus 5 von Vers 43. Da sagt der Herr Jesus so, er macht jetzt wieder diese Gegenüberstellung, sagt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deine Nächsten lieben und deine Feind hassen. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt es regnen über die Gerechten und die Ungerechten. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für eine Belohnung erwartet ihr? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Zöllner? Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Herr Jesus erlegt einen Maßstab fest, der damals für die Menschen, ich glaube nicht nur für die Menschen damals, sondern für die Menschen auch heutzutage, irgendwie nicht zu erfüllen ist. Sie meinen, naja, so wie wir hier auch gelesen haben, den Nächsten lieben, ja, das würden wir noch verstehen, diejenigen lieben, denen Gutes tun, die einem persönlich auch wohlgesonnen sind, ja, das würde ich auch noch verstehen. Aber nochmal, die Feinde lieben, den Feinden Barmherzigkeit erweisen, ihnen Gutes tun, das geht eigentlich über unser menschliches Denken hinweg. Das passt überhaupt nicht in unsere Zeit, das passt nicht in unser Denken auch. Und wisst ihr, der Herr Jesus, er greift eigentlich unser menschliches Denken mit den Fragen hier auf, dass er sagt, und wenn ihr eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? So nach dem Motto, wenn ihr den euren, die euch wohlgesonnen sind, Gutes tut, das ist völlig normal, das müsst ihr machen. Aber Jesus möchte mit seinen Kindern noch einen Schritt weiter gehen. Einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Der Gedanke ist, die Feinde zu lieben, Menschen, die einen eben nicht wohlgesonnen sind, Barmherzigkeit und Güte zu erweisen. Wisst ihr, wir können hier natürlich sagen, Jesus, du kannst ja gut sprechen, aber wir wollen jetzt mal Verse betrachten, wie der Herr Jesus persönlich gehandelt hat. Matthäus 9, von Vers 35, Matthäus 9, von Vers 35, Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Ich habe uns bewusst die Übersetzung Neues Leben mitgebracht. Da kommt es so deutlich in dem Vers 36 auch hervor, dass Jesus tiefes Mitleid mit den Menschen auch hatte. Die Menschen, sie haben große Sorgen, sagt er hier, gehabt. Und da Jesus hat gesehen, sie konnten zu niemand gehen, wo sie ihr Herz ausschütten konnten. Keiner konnte tatsächlich die großen Sorgen der Menschen abnehmen. Und genau darum ist ja Jesus auf die Erde gekommen. Und er hat es ganz praktisch ausgelebt. Und wir merken hier einfach, wie sein Herz für uns schlägt, für die Menschen schlägt. Dass es heißt, er hatte tiefes Mitleid mit ihnen. Wir werden in den Briefen auch der Apostel aufgefordert. 1. Petrus 3, Vers 8 heißt es so, schließlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, freundlich. So, das war nicht nur die Idee des Herrn Jesus gewesen, sondern seine Jünger, sie haben die Lehre aufgenommen und sie haben das weitergegeben. Und wisst ihr, wir wollen noch den letzten Vers jetzt hier in dem Zusammenhang betrachten. Barmherzigkeit, das ist nicht eine Option für unser Leben, dass wir sagen, ja, ich schaue mal, ich werde es versuchen, wenn es nicht klappt, dann ist es auch gut. Jakobus sagt uns hier etwas ganz, ganz anderes. Ich habe die Übersetzung Neuer Genfer Übersetzung mitgebracht, Jakobus 2, Vers 13. Denn im Gericht, das heißt in dem Endgericht, wenn wir uns einmal vor Gott verantworten, gibt es keinen Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Warum werden wir in dem Endgericht nicht verurteilt, wenn wir Barmherzigkeit geübt haben? Ja, meine Lieben, weil ein Mensch in Sünde, in Schuld, der eigensinnig ist, der auf das eigene bloß bedacht ist, der wird nie den anderen eigentlich Barmherzigkeit erweisen, wie es eigentlich das Wort Gottes auch vorsieht. Ja? Und das heißt, nur die Menschen, die wirklich bereit sind, auch Feinde zu lieben, den Feinden Barmherzigkeit zu erweisen, denen wird wieder auch Erbarmen gegeben. Aber nun wollen wir ganz praktisch uns nochmal fragen, wie können wir Barmherzigkeit praktisch anwenden? Ich denke, für einen jeden Einzelnen ist es ganz naheliegend, dass wir sagen, Barmherzigkeit sollten wir zuerst in unserer Familie ganz praktisch anwenden. Und der Gedanke, der ist uns, glaube ich, so nahe. Ja? Wir lieben die eigenen, wir lieben unsere eigenen Kinder, die Eltern, die Verwandtschaft. Und wir sagen, ja natürlich, also diesen Menschen, da bin ich gerne bereit, auch Barmherzigkeit zu erweisen. Aber meine lieben Familie, sie hat auch eine andere Seite. Ich glaube, wir können so sagen, dass nirgends wird der Mensch vielleicht so beleidigt wie in der eigenen Familie. Warum ist das so? Wisst ihr, je näher wir mit Menschen zusammenkommen, desto mehr kennen wir natürlich ihren Charakter. Wir müssen irgendwie zusammenleben und dann offenbart sich das eine das andere. Ich muss den anderen irgendwie tragen. Jeder von uns hat seine Schwächen. Ich muss dem anderen ja schlussendlich, wir wollen ja zusammenleben, muss ich ja dann irgendwie vergeben und ich merke, wie das Ganze mich persönlich herausfordert. Jeder hat so seine Gedanken, ja, ich will so machen, ich will so machen. Schlussendlich sind wir doch eine Familie, wir müssen doch irgendwie ein Ziel auch verfolgen. Wir sollen doch einmütig sein. Und wisst ihr, wir können das wirklich so sagen, wenn jemand wirklich Barmherzigkeit üben möchte, dann soll er unbedingt in der Familie anfangen, unbedingt. Weil er wird da genügend Möglichkeiten haben, die Barmherzigkeit Gottes anzuwenden. Die Barmherzigkeit Gottes können wir immer dann anwenden, wenn wir mit Menschen auch zusammen sind. Das können unsere Arbeitskollegen sein. Vielleicht eine Situation, man ist ja auf der Arbeit eben, ja, auch an gemeinsamen Projekten oder wie auch immer, beteiligt und man arbeitet ja Hand in Hand und dann ist es das so, dass der eine irgendwie einen Teil der Arbeit machen muss und der andere knüpft dann irgendwie an, muss weitermachen. So, und was machen wir eigentlich, wenn wir merken, dass mein Arbeitskollege, der mir eigentlich zuarbeiten müsste, der hat seine Aufgabe eigentlich nicht gut, nicht richtig gemacht. Der Termin für die Abgabe des Projektes rückt immer näher. So, und jetzt bin ich persönlich auch in einem gewissen Stress. Was mache ich dann? Wie tue ich eigentlich die Situation vielleicht meinen Vorgesetzten gegenüber auch kommunizieren? So, die eine Variante wäre, dass ich sage, Chef, also ich bin fein aus dem Schneider raus. Weißt du, also der Kollege B., der hat eben das verpennt, der hat es nicht gemacht, also der ist im Prinzip schuld. Das würde doch der Wahrheit entsprechen, oder? Würde doch passen. Aber wisst ihr, wenn wir barmherzig sind und wirklich, wir leben ja mit Menschen zusammen, dann können wir zu ihm sagen, weißt du, das geht ja überhaupt nicht. Wir müssen ja das Projekt ja gemeinsam irgendwie stehen, wir da gerade. So ein Verhalten, das können wir zukünftig überhaupt nicht, ja, so weiter zusammenarbeiten. Aber weißt du, ich werde jetzt mein Bestes tun, dass wir es trotzdem schaffen. Dann wird der Arbeitskollege merken, dieser Mensch, der ist tatsächlich barmherzig zu mir. Und ich denke, es wird jeder von uns aus dem Alltag ganz praktische, vielleicht Beispiele finden. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, ganz bewusst auch zu beten, wenn wir jetzt auch in die neue Woche hineingehen, dass wir sagen, Herr, gib mir Gelegenheiten, wie ich Menschen Barmherzigkeit erweisen auch kann. Gott möge uns in diesem Nachdenken über diesen Gedanken segnen, aber Gott möchte uns vor allem ja die innere Herzenshaltung geben, unabhängig wie Menschen sich uns gegenüber verhalten, dass wir ihnen Barmherzigkeit erweisen. Gott segne uns. Amen.